Ja, wie geht es dir mit Traditionen? Wie gerne hast du Traditionen? Vielleicht gehörst du zu diesen Menschen, die sagen, ich habe eine einzige Tradition in meinem Leben. Und das ist, mit Traditionen zu brechen. Das ist meine Tradition. Oder vielleicht gehörst du zu denjenigen Menschen, die sagen, ja, Traditionen, das ist wichtig, das braucht unsere Gesellschaft. Wir brauchen Traditionen, wir brauchen Bräuche, wir brauchen das. Das ist wichtig für die DNA unseres Volkes, für die DNA unserer Schweiz, unserer Berner Oberländerkultur. Halleluja. Ja, Bräuche, Traditionen. Überall, wo wir sind, wo wir leben, haben wir Traditionen, haben wir Bräuche. Auch in unseren Familien. Vielleicht gehörst du zu denen, die eine Familientradition einberufen habt. Vielleicht das gemeinsame Mittagessen oder das gemeinsame Abendessen. Oder Weihnachten feiern am 25. Nicht am 24., nicht am 26., am 25. So, und jetzt kommt wehe, dein Sohn oder deine Tochter bringt eine Freundin nach Hause, die auch am 25. in ihrer Familie feiert. Ja, dann gibt es schon den ersten Knatsch. So, Traditionen. Vielleicht gibt es auch an deiner Arbeitsstelle Traditionen. Ja, das haben wir schon immer so gemacht, das läuft hier so. Machen wir nicht anders, oder? Traditionen überall, wo wir hingehen, werden wir mit Traditionen konfrontiert. Auch in unseren Dörfern, auch in unserer Region hier, Berner Oberland, haben wir Traditionen, haben wir Bräuche. Und es ist Fakt, dass Traditionen und Bräuche auch aussterben. Viele Traditionen, viele Bräuche, die wir vielleicht noch aus unseren Kindertagen kannten, gibt es heute gar nicht mehr. Oder sie werden verändert. Sie erhalten ein neues Kleid oder einen neuen Inhalt. Bei uns in Bönigen ist das zum Beispiel der Andresler. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der Andresler, früher war das für arme Kinder, da konnten sie betteln gehen, einmal im Jahr. Heute, ja, ist es ein Bönniger Halloween-Fest, oder? Da gehst du verkleidet von Haustür zu Haustür und die Menschen geben dir Süßigkeiten und so. Du sprichst ein Versli vor, das die Kinder dann lernen. Aber das ganze Dorf feiert. Weißt du, die Schule schickt Briefe im Vorhinein und sagt, feiert den Andresler mit uns, lasst uns diese Tradition des Andreslers auch in Zukunft noch beibehalten. So. Weihnachten ist auch sowas. Ich weiß nicht, wie toll du diesen Film fandest am Anfang. Vielleicht etwas provokativ. Aber weißt du, manchmal ist das gut, ein bisschen provokativ zu sein, dass es uns aus den Socken haut. Und wie wieder darüber nachdenken. Du, Weihnachten. Ist Weihnachten noch das Fest, das wir ursprünglich mal gefeiert haben? Oder geht es nur noch um Geschenke, um Atmosphäre? Letzte Woche sagte mir jemand, du Stoffi, hast du auch ein bisschen Mühe mit Weihnachtsstimmung? Und ich sagte, warum fragst du das? Ja, weißt du, mir fehlen überall die Lichtli und die Lämpli und so das Zeug. Und dann sage ich, ja, nimm Weihnachten die Lämpchen weg, nimm Weihnachten die Atmosphäre weg und was bleibt? Nichts. Warum, um Himmelsgottes Willen, soll ich dann noch Weihnachten feiern? Ah gut, ja, der Laden, es ist alles etwas billiger, Halleluja. Einkaufen. Ja, das ist. Also wir sehen, Traditionen können sich auch verändern. Sie können sich wandeln im Laufe der Zeit. So, und jetzt noch zum Abschluss, dass du heute Morgen da sitzt. Einige sind ja schon etwas älter. Das ist ja eine Tradition, oder? Sonntagspredig. Das ist eine gute alte Tradition. Vielleicht haben das schon deine Voreltern vorgelebt und haben das schon praktiziert. Und schon seit Generationen gehen wir am Sonntag predigen. Aber es ist auch eine Tatsache, dass in vielen Gemeinden die nächste Generation nicht mehr zu predigen geht. Es verändert sich. Und wir merken, das geht nicht einfach weiter von Generation zu Generation. Da muss man noch etwas machen dafür. Und da merken wir, es kann sich verändern. Es verändert sich so. Und da, einfach zum dies auch zeigen. Weihnachten, der Untergang von Weihnachten. Hey, das ist doch ein Fest für die Alten. Ich gehe lieber mit meinen Buddies einen Döner essen. Statt davon die Chinois und immer diese langweiligen Geschichten. Wen kümmert schon dieses Kind? Oder? Wen interessiert diese Dinge? Ach, es gibt sowieso und dann die Geschenke und die tauschst du dann ein nach Weihnachten und so. Vielleicht kennst du diese Stimmen. So, und jetzt in meinen Vorbereitungen, zum Glück seid die letzte Gemeinde, ich habe mich jetzt erholt mittlerweile. Ich war schockiert, als ich mich auf diese Weihnachtsbotschaft vorbereitet habe. Für mich war klar, Weihnachten ist biblisch. Punkt. Darüber sprechen wir nicht, darüber denken wir nicht einmal nach. Ich hätte einen Aufstand angezettelt, wenn jemand gesagt hätte, du, Weihnachten ist gar nicht so ein biblisches, jüdisches Fest. Ich hätte gesagt, du kommst nicht raus, geh vor die Bühne, hol den von der Bühne weg. So, und dann war ich da, ich setzte mich mit Weihnachten so ein bisschen anders auseinander, als das sonst so üblich war für mich. Und ich hörte einen messianischen Theologen zu, der sagte, wir messianischen Juden, wir feiern gar nicht Weihnachten. Wir feiern Chanukka. Und ich dachte, was ist das genau? Ich habe da gegoogelt, ich habe es so oft falsch geschrieben, dass Google schon, was willst du genau? Ich habe keine Ahnung, was ist Chanukka? So. Ich war völlig von der Rolle, dass dein messianischer Christ sagte, du, wir feiern Weihnachten nicht. Da blieb mir die Kinnlade. Ich habe den Wikipedia befragt, bist du derselben Meinung? Und da stand, dass die Kirche Weihnachten seit gut 1600 Jahren erst feiert. Und das zog mich so den Teppich unter den Füßen weg. Ich dachte, nö, ist das wahr? Das geht doch nicht, das steht in der Bibel. Was soll das? Die ersten 400 Jahre kein Weihnachten? So, ich habe mich mittlerweile nach einem Monat erholt. Ich kann also Weihnachten genießen dieses Jahr. Zum Glück habe ich mich schon im November vorbereitet. Aber du, das war ein Schock für mich. Weil ich war der Überzeugung, das ist ein traditionell biblisch-jüdisches Fest, das wird gefeiert, Punkt. Aber, falls du jetzt im Sinn hast, aufzustehen und das weiterzusuchen, don't worry, be happy, bleib doch noch ein bisschen, es wird noch besser. Wir wollen nämlich gemeinsam anschauen, warum Weihnachten trotzdem ein biblisches Fest ist und ein Fest ist, das dein und mein Leben bis heute, die ganze Welt bis heute auf den Kopf gestellt hat, nachhaltig geprägt hat. Dazu gehen wir ein bisschen in die Geschichte und schauen uns von guten und schlechten Traditionen die Geschichte Israels an. Wir müssen nämlich verstehen, die Aussage dieses messianischen Theologen müssen wir verstehen. Warum nicht? Und da ist das Volk Israel. Das Volk Israel ist ja, man könnte sagen, eine riesen Festhütte. Die Festen von immer wieder festen die. Und da fragt man sich ja, wann arbeiten die? Ja, die Antwort ist dazwischen. Die arbeiten weniger als sie festen, weil Gott gesagt hat, weißt du, der Mensch, der hat eine Eigenschaft, die nicht unbedingt positiv ist, aber es ist eine, die hast auch du und ich. Und das heißt, wir vergessen. Wir erinnern uns nicht mehr. Weißt du, ich weiß nicht, wie viele, ich bin immer wieder schockiert, wenn ich Menschen frage, du, erinnerst du dich noch an deine Bekehrung? Ja, schon, aber mehr weiß ich nicht. Ja, was hat Gott in deinen Jugendjahren oder in deinem Leben getan? Ja, vieles. Okay, aber könntest du noch ein bisschen konkreter werden? Was war das? Ja, vieles. Okay, vieles. Und genau dieses Problem hatte Gott auch mit dem Volk Israel. Aber Gott war noch etwas strenger und sagte, wisst ihr was, gewisse Dinge, die feiern wir. Und die feiern wir nicht nur während einem Tag, sondern während mehreren Tagen. Die feiern wir. So. Und So hat Gott übers Jahr hindurch im Kalender Fixpunkte gesetzt und gesagt, diese Feste, diese Ereignisse, die feiern wir. Warum? Damit der Mensch sich zurückerinnert, Gott ist treu. Er steht zu dem, was er gesagt hat. Gott ist treu. Er erfüllt seine Versprechen uns gegenüber, seinem Volk, jetzt heute der Gemeinde gegenüber, und was ja auch sein Volk ist. Er erfüllt seine Zusagen. Und wenn wir das feiern übers Jahr hindurch, dann werden wir immer wieder daran erinnern, doch stimmt, Gott ist treu, Gott ist gerecht. Amen, es ist so. So, dann gehen wir wieder arbeiten, dann kommt das nächste Fest. Und wir werden wieder daran erinnert, Gott ist treu. Und weißt du, es sind nicht nur die Feste, es ist jeden Sonntag. Es ist nicht nur der Gottesdienst, du hörst eine gute Predigt, schüttelst den Kopf und sagst Amen, Pastor, danke, Pastor, gehen wir nach Hause, Pastor, Halleluja, Pastor, sondern dein Leben darf, sollte, muss durch den Gottesdienstbesuch geprägt, verändert werden. Weil dort, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, ist was? Seine Gegenwart da. Der Herr ist heute Morgen da. Bist du überzeugt davon? Halleluja. Er ist in unserer Mitte. Er wirkt hier. Er wirkt auch in anderen Gemeinden. Aber er ist heute Morgen da. Und er wirkt unter uns, weil er das versprochen hat. Und immer wenn wir zusammenkommen, merken wir die Gegenwart des Herrn. Sie ist da, weil er es versprochen hat. Nicht, weil wir so gute Menschen sind, sondern weil er es versprochen hat. So, und jetzt kommt eine Megabotschaft. Weihnachten steht nämlich nicht nur im Neuen Testament, Weihnachten steht schon im Alten Testament. Schau, wir lesen gemeinsam, wenn du deine Bibel da hast, nimm doch Jesaja 7 hervor oder dein Smartphone. Sorry, Michael, vielleicht darfst dein Handy und die Bibel-App nach vorne nehmen und aufschlagen in Jesaja 7, Jesaja 7, 14, dort steht Weihnachten. Deshalb wird der Herr, der Adonai, oder? Gott selbst, der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Immanuel, aber er ist doch Jesus. Okay. Immanuel, der Name ist Programm. Gott kommt. Stell dir vor, welcher Gott wird schon Mensch? Viele Menschen wollen doch Gott sein, oder nicht? Das ist die Problematik des Sündenfalls. Wir wollen Gott sein. Und ein einziger Gott, ich kenne nur einen, von all diesen Weltreligionen gibt es nur einen einzigen Gott. Der wollte Mensch sein. Der wurde Mensch. Der hat nicht nur darüber gesprochen, der wurde es auch. Stell dir mal vor. Wow. Dieser Gott steht noch zu seinen Worten. Und jetzt kommt es noch dicker. Dieses Wort wurde 600 Jahre, bevor Jesus auf die Welt kam, vorausgesagt, prophezeit. 600 Jahre. Weißt du noch, was vor 600 Jahren in deiner Familie war? Ja, gell, jetzt. Oh ja. 600 Jahre, die moderne Theologie sagt, das ist nicht möglich. Die Jesaja-Texte müssen alle in die Neuzeit nach Geburt Christus. Das kann nicht sein, dass einer 600 Jahre vorher sagen kann, du, da kommt einer auf die Welt. Doch, das glaube ich. Glaubst du es auch? Bist du überzeugt, dass die Bibel stimmt? Halleluja. Hoffentlich. Hoffentlich. Weil das ist die Kraft, die in deinem und meinem Leben wirksam ist. Wir glauben, dass die Worte stimmen und dass da einer 600 Jahre vorher, inspiriert vom Heiligen Geist, gesagt hat, da kommt einer. Der wird Immanuel genannt. Gott ist mit uns. So, hat er es erfüllt? Ja, klar. Ja, klar. Du, jetzt kommen da diese Esoteriker. Dünnes Eis, Bieri, dünnes Eis. Es kommen diese Esoteriker durch die Wüste hindurch, weil die haben was gecheckt. Ihre Sternen haben gesagt, das läuft so und so. Die haben da in ihren Horoskopen gefunden. Da passiert was. Lasst uns aufbrechen. Wir folgen dem Stern. Halleluja. Sie gehen durch die Wüste hindurch, kommen an den Palast von Herodes. Fragen, du, da kommt einer. Ein König. Oh, ja, komm, erzähl mir davon. Ich will den umbringen, kein Problem. Ja, sitzt, seid meine Gäste, erzählt mir alles, dann kann ich den umlegen. Okay, super, erzählt mir mehr. Nur haben sie nicht gewusst, wo der genau auf die Welt kommt. War ihr Glück. Zum anderen, Hirten auf dem Feld. Total sozial randständige Menschen. Denen wollte man nichts zu tun haben. Es war gut, dass die auf dem Feld waren, möglichst weit draußen, weil je näher die kamen, je mehr musste man die Türen und Fenster des Hauses verschließen. Und es ist da interessant, wenn du von heidnischen Theologen, also evangelikalen Theologen liest, dann liest du immer, wie ehrbar dieser Job des Hirten war, oder? Und wenn du dann ins Jüdische hineingehst, zu den messianischen Theologen, dann liest du, ja, der Hirte, der war so, weißt du, Abschaum. Mit dem wollte man nichts zu tun haben. Jetzt haben wir da natürlich Aussage gegen Aussage. Ich bin so von meinem Typ her eher geneigt, dem messianischen Theologen zu glauben, oder? Und es gibt auch ein, zwei so Hinweise, die dafür sprechen. Zum Beispiel, warum wurde der David nicht geholt auf dem Felde? Ja, er war Hirte, oder? Es gibt noch eine weitere Auslegung dazu. Aber noch ein anderes Beispiel. Warum durfte Josef, der Sohn des Jakob, nicht auf das Feld und die Schafe und Ziegen hirten? Er war etwas Besseres. Er war nicht für dieses Abschaumding da auf dem Feld gedacht. Der war etwas Spezielles. Er hielt auch ein Kleid. So sehen wir, die Hirten waren vielleicht nicht ganz so populär, so gehörten nicht zu der High Society, weißt du? So, und jetzt kommen da diese Wildlinge. Wir haben hier es ja dargestellt, gell? Du kannst ja hin und wieder darüber schauen und zusehen und Kopfkino laufen lassen. Sind da diese Esoteriker und dieser Abschaum. Beide hören von Gott. Wir lesen kurz, was da passiert ist bei den Hirten auf dem Feld. Lukas 2, 10 bis 11. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Die Engel, die Boten Gottes, verkünden dem Abschaum, hey, heute ist etwas geschehen, heute ist etwas passiert. Heute werdet ihr in der Krippe etwas vorfinden, was euer Leben verändert. Und nicht nur euer, sondern das Leben des ganzen Volkes. Und jetzt fragt man sich ja, und wo waren dann die Pastoren und die Pharisäer und die Sadduzäer und all die Gläubigen aus dem Volke? Warum lesen wir nicht, dass Gott ihnen begegnet ist? Ganz einfach, Lehrplan 21 ums Jahr 0, das waren die Jesaja-Texte, das waren die Bücher Mose, das waren die Psalmen und so weiter. Du, sorry Frauen, ihr würdet da nicht dazugehören. Ist einfach so, das sagt die Bibel, das sagt die Kultur damals, sagt nicht ich, aber ihr Frauen hättet keine Chance, ihr könntet nicht lesen und nicht schreiben, aber die Männer, ihr könntet im Schlaf die Texte auswendig, ihr wäret durch und durch mit diesen Dingen, oder mit diesen Texten. Und jetzt ist das so, der Herodes, der hat ja gemerkt, die sprechen irgendwie von so einem Juden-Ding da, das schnalle ich nicht so. Ich hole mal die Schlauen, oder? Die das können, die das wissen. Und jetzt kommen diese Schriftgelehrten zu ihm und er sagt, du such mir raus, was da passiert. Und jetzt kommen die auf Micha, auf einen Propheten, der 400 Jahre vorher gelebt hat. Micha, der sagt, Ich zitiere Matthäus 2,6. Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke so, hey, warum begegnet er den einen und den anderen und die, den Gebildeten, die Jesus kannten, seinem Volk, nicht? Mich hat das herausgefordert. Und ich habe gemerkt, liebe Freunde, wir haben die Schrift. Wir haben alles, was wir brauchen. Es steht geschrieben. Wir haben die Offenbarung. Und weißt du, wenn du aktuell auf YouTube unterwegs bist, dann hörst du Predigten von, was da alles kommen wird, wann der Herr wiederkommen wird. Das ist ja mittlerweile schon wieder klar, wann der Herr wiederkommen wird. Falls du es noch nicht gehört hast, solltest du das hören. Der Herr kommt bald wieder. Die wissen das. Aber ich weiß es auch. Ich weiß es auch. Weißt du wieso? Weil in meiner Bibel steht, dass ihr weder Zeitpunkte, noch Zeiten, noch Orte, noch irgendetwas wissen will. Okay, ich weiß einfach, er kommt. Okay, jetzt warst du geschockt. Halleluja. Ich weiß, er kommt. Es ist mir egal wann. Er kommt. Er wird wiederkommen. Das wussten auch die Juden. Er wird kommen. Der Messias kommt. Weißt du, Altes Testament in einer Minute. 3000 Jahre ging es berghoch. So, Silverstar-mäßig, hoch, 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 hoch. Für alle, die nicht wissen, was die Silverstar ist, eine Achterbahn. Dann, du kannst auch wandern gehen, berghoch, 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 berghoch. Dann bist du oben. Oh, Jahrtausend, David, Halleluja. Wow, du hast den Überblick, so wollen wir. Das ist es, oder? Bist auf dem Harten und denkst, wow, sensationell. Dann löst Salomo David ab. Bei Salomo funktioniert nicht mehr ganz alles so. Am Anfang tipptopp, dann lässt er sich mit gewissen Dingen ein, die nicht so gut kommen. Und es macht, oder wie bei Silverstar, irgendwann bist du oben und dann macht es, oh, jetzt geht's runter. Oh, 1000 Jahre. Runter. Mal mit Gott, mal ohne Gott. Mal mit Gott, mal ohne Gott. Mal mit Gott, mal ohne Gott. So geht das dann. Einfach runter, 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 runter. Irgendwie 400 vor Christus. Gott schweigt, kein Mucks mehr, nichts mehr, nada. Totenstille. Hat uns Gott vergessen? So, Altes Testament in einer Minute. Und in dieser Zeit schreit das Volk, wir wollen unseren Messias, Herr, sende den Messias. Und ihre Vorstellung war, das Königreich David. Wir wollen wieder den David. Wir wollen wieder, dass das wiederhergestellt wird. Wir wollen wieder diese Königsherrschaft. Wir wollen wieder unser Land. Weißt du, in der Zwischenzeit wurden sie verschleppt. Der Tempel wurde niedergerissen und alles Wüste. Und sie sehnten sich danach, wieder ein Volk zu sein, weil Israel war ein Teil, Juda war ein Teil, also nicht einmal mit ein Volk gesplittet, oder? Wahnsinn, Wahnsinn. Sie hatten diese Verheißung, der Immanuel kommt. Liebe Freunde, du und ich, wir können in der Bibel lesen, was Gott vorhat, auch in Zukunft, was geschieht. Was passiert? Und die Offenbarung sagt uns, wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat, der höre. Liebe Freunde, lasst uns immer wieder mit offenem Herzen die Schrift lesen, die Schrift studieren, in der Schrift nachforschen und offen sein, was der Heilige Geist uns lehrt, was der Heilige Geist uns offenbart. Und wenn wir in die Welt hinausschauen, dann merken wir, wie Gott Menschen, die keinen Zugang haben zur Schrift, in Träumen begegnet. Letzthin habe ich gehört, ist eine eine Person aus den Arabischen Emiraten hierhin in die Ferien gekommen, hier in einem Hotelzimmer, nachts im Bett, träumt sie von Jesus. Jesus begegnet ihr, erklärt ihr alles und sagt ihr, wo sie ihn finden wird. Und sie gibt ihr Leben Jesus und geht zurück und baut jetzt Kirche. Unter Lebensgefahr. Freunde, wir haben eine andere Ausgangslage. Oft sagen wir, ja, wir kennen doch alles, wir wissen doch alles. Wir wissen doch, wie Weihnachten funktioniert. Vielleicht macht dir Weihnachten schon jetzt Bauch, wenn du denkst, oh, die ganze Familie und dann wieder das und dies und eines und oh, Jesus, komme bald wieder. Und weißt du, da wächst eine Mauer. Vielleicht siehst du es nicht, aber hier hinten dran wäre eine Krippe. Und da, so schnell haben wir eine Mauer zwischen der Botschaft und unserem Leben. Von Dingen, ich weiß, wie es funktioniert. Und wir sind so schnell geneigt, Kerzli aufzustellen, Lichterketten aufzustellen, auch wenn der Staat sagt, du würdest Strom sparen. Dann machen wir Feuer. Schöne Geschenke, feine Düfte im Wohnzimmer zu versprühen. Ah, es weihnachtelt überall. Schön dekorieren. Aber weißt du, das ist nicht Weihnachten. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Es ist etwas ganz Spannendes passiert zu dieser Zeit. In einer Krippe liegend werdet ihr vorfinden. Warum in einer Krippe? Es war noch nicht das Zeitalter von Instagram, WhatsApp, TikTok etc. per E-Mail und anderen Statusmeldungen. Die Hirten kamen nicht und machten ein Foto. Hey, come on, ich habe den Retter gefunden, Selfie, woo! Und dann war es in der ganzen Welt. Nein, in der Krippe liegen. In dieser Nacht war nicht Jesus das einzige Kind, das zur Welt kam. Aber es war das einzige Kind in Bethlehem, das in eine Krippe gelegt wurde. Und das war das Erkennungsmerkmal, weil ein Kind liegt in der Krippe. Und die Hirten und die Esoteriker, sie kamen und sie fanden das Kind in der Krippe liegen und wussten, genau das ist die Verheißung, das stimmt, das ist der Messias, das ist der Immanuel, das ist der versprochene Retter. Zur selben Zeit war Kaiser Augustus. Kaiser Augustus war der Sohn, Stiefsohn oder Adoptivsohn von Cäsar. Und Kaiser Augustus erhob seinen verstorbenen Vater in den Status eines Gottes und sagte, Cäsar, das ist Gott. Und ich als Kaiser Augustus bin sein Sohn, also Gottes Sohn. Ich als Gottes Sohn, ich will jetzt wissen, wer in meinem bescheidenen Reich alles lebt. Wie viele Menschen da sind, wie viele Menschen sich da herumbewegen, die müssen wir dann nämlich Steuern zahlen. So. Und weißt du, wie die Ironie der Geschichte ist, zur selben Zeit kommt der wahre Gottes Sohn in einer Krippe liegend zur Welt. Ich finde das spannend. Zum einen der größenwahnsinnige Kaiser sagt, ich bin der Sohn Gottes. Und zum anderen sagt Gott, ja gut, kein Problem, ich sende einfach meinen Sohn. Und wenn wir heute zurückschauen auf das Jahr Null, welches Reich besteht noch? Welches Reich besteht noch? Das Königreich Gottes ist heute hier mitten unter uns. Das Römische Reich? Nirgends. Da kannst du in Augusta Raurica noch ein paar Ruinen anschauen. Aber das Reich Gottes ist hier, heute Morgen. Und dieser kleine Junge, in der Krippe liegend, hat dein und mein Leben komplett verändert. Ist das so? Wurdest du verändert durch Jesus Christus? Halleluja. Hoffentlich, ja. Wurde deine Familie verändert? Halleluja. hoffentlich. Jesus Christus hat dein und mein Leben komplett verändert. Und das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Darum feiern wir Weihnachten. Genau deshalb feiern wir Weihnachten. Weil wir uns zurückerinnern, Gott hat sein Versprechen, den Immanuel zu senden, wahrgemacht. Er steht zu seinen Versprechen, er steht zu seinem Wort. Und es wurde sichtbar, der Immanuel kam auf diese Welt und hat unser Leben verändert. So, zum Abschluss noch. Hüpfen wir noch in der Zeit zu Josua. Ich lese einen Text aus dem Josua 4. Das Volk überquerte den Jordan am 10. Tag des ersten Monats. Sie lagerte bei Gilgal östlich von Jericho. Dort in Gilgal stellte Josua die 12 Steine auf, die er aus dem Flussbett mitgenommen hatte. Dann sagte er zu den Israeliten, wenn eure Nachkommen später ihre Väter fragen, was bedeutet euch diese Steine? Dann könnt ihr ihnen antworten, an diesem Ort haben die Israeliten den Jordan trockenen Fußes überquert. Denn der Herr, euer Gott, hat den Fluss auf eurem Weg austrocknen lassen, bis ihr ihn durchquert habt. Wie er es am Roten Meer tat, als er es vor uns her austrocknete, bis wir alle hindurchgegangen waren. Dies tat er, damit alle Völker der Erde die große Macht des Herrn erkennen und damit ihr den Herrn, eurem Gott, immer mit Ehrfurcht begegnet. Was ist da geschehen? Das Volk ging durch den Jordan in das verheißene Land. Jetzt musste Josua 12 Steine aufstellen. Erinnerungssteine. Ich bin überzeugt, die standen mitten im Weg. Jeder, der da kam mit seinem Wägeli, mit seiner Hort, kam und regte sich einmal auf und sagte, warum, welcher Depp stellt hier 12 Steine in den Weg? Ah, Josua. Auf Befehl Gottes, sorry. Und er erinnerte sich, was da geschehen war. Gott hielt sein Versprechen. Liebe Freunde, heute Morgen. So, bei Weihnachten geht es ums genau Gleiche. Weihnachten ist ein Erinnerungsstein in deinem und meinem Leben und er kommt alle Jahre wieder. Du kannst dich jetzt stoßen daran, dir den kleinen Zeh anschlagen und dann und du denkst, oh, was ist da alles drin? Du kannst den verwünschen und alles Wüste und weitergehen. Oder du kannst davor stehen bleiben, die Krippe anschauen und dir kommt Lukas 2 in den Sinn. Und du denkst zurück, was Gott 600 Jahre vor der Geburt von Jesus vorausgesagt hat. Der Immanuel wird kommen. Mittlerweile denken wir zurück, 2000 Jahre zurück und denken, Gott ist treu. Und wenn er da treu war, wie viel mehr wird er in deinem und meinem Leben treu sein? Glaubst du, dass das Gott treu ist in deinem Leben? Glaubst du, dass das Gott zu dir steht? Dass er gut ist? Auch wenn du krank bist? Auch wenn du vielleicht Eheprobleme hast oder sonstige finanzielle Schwierigkeiten, dein Business nicht läuft oder was auch immer, deine Teenager gerade so schwierig sind und alles. Glaubst du, dass Gott treu ist und zu seinen Versprechen steht? Auch an diesem Weihnachten wieder? Ich wünsche mir, dass Weihnachten 2022 keine leere Tradition sein wird. Wir feiern Weihnachten, Halleluja. Wir haben schöne Pullis an. Wir haben einen guten Raumduft gefunden. Schöne Geschenke. Sondern, dass wir zusammenkommen und diese Erinnerungssäule anschauen und denken, genau das ist vor 2000 Jahren passiert. In einer Krippe liegen, total unspektakulär, aber es hat die Welt bis heute verändert. Bis heute wurde diese Welt geprägt. Weißt du, Traditionen sind gut und recht. Wenn wir aber vergessen, warum wir etwas machen oder es einfach tun, damit wir es getan haben, dann verändert es in unserem Leben nichts. Und dasselbe ist auch mit Weihnachten. Und ich lade dich ein, einfach während dem nächsten Lied kurz darüber nachzudenken. Ja, was bedeutet Weihnachten mir? Was bedeutet Weihnachten für meine Family? Was darf Weihnachten 2022, also in einer Woche, in meinem Leben bewirken? Gut, dass wir es gefeiert haben und endlich durch haben, oder? Halleluja, der Herr ist da. Er ist treu. Er steht zu seinem Wort. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart heute Morgen, für dein Sprechen in unserer Mitte. Und wir danken dir, dass Weihnachten 2022 unser Leben, unsere Familien prägt und verändert. Wir bitten dich, dass das ganz neu in unser Leben hineinspricht. Deine Treue, deine Güte wieder ganz neu aufgedeckt werden. Und wir verstehen, was für ein gewaltiger, was für ein großartiger Gott du bist. Und du lebst. Du bist lebendig, treu. Und wir dürfen eine Beziehung haben mit dir. Und ich danke dir für dieses Weihnachtsfest, das bevorsteht. Und ich bitte, dass du unsere Weihnachten segnest. Unsere Herzen segnest. Im Namen Jesus. Amen.